Zu Beginn wollen wir noch beten. Vater im Himmel, dir sei alle Ehre und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dir Vater sagen dürfen, dass wir freien Zugang haben dürfen zu dir und dass du uns auch immer wieder dein Wort schenkst, das uns auferbaut, das uns ermutigt, das uns immer wieder neu auch Kraft gibt. Wir danken dir für die Gemeinschaft auch an diesem Morgen. Gib du Gnade zum Reden, Gnade zum Hören. Bewirke du mit deinem Wort, was dir gefällt und segne jedes Einzelne, das hier im Raum ist. Ich danke dir dafür. Amen. Wir lesen heute Kapitel 2, Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 11 bis 15. Als aber Kephas, also Petrus, nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, so dass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wanderten, sprach ich zu Kephas vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du die Nationen jüdisch zu leben? Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Die Heuchelei des Petrus ist eine tragische Angelegenheit, die gerade in Bezug auf die Lehre, in Bezug auf das Evangelium einen größeren Schaden hätte anrichten können, wenn hier nicht Paulus aufgetreten wäre und dem Petrus und allen anderen ganz klar gesagt hätte, was Sache ist. Es ist eigentlich eine traurige Angelegenheit, diese Heuchelei. Und doch irgendwie ist es auch tröstlich zu wissen, dass auch ein Petrus Schwächen hatte. Petrus war nicht ein Übermensch. Petrus war nicht so ein ganz gewaltiger, großer Heiliger, wie ihn vielleicht manchmal die katholische Kirche darstellt, der perfekt war in seiner Frömmigkeit, sondern er war ein Mensch wie du und ich. Ein Mensch mit Schwachheiten, ein Mensch mit Menschenfurcht. Menschenfurcht, werde heute Morgen noch darauf zurückkommen, ist ein großes Problem. Und wir sehen, er war ein Mensch, der sich auch fürchtete. Ich meine, diese Angelegenheit hier mit den Jakobusleuten war ja nicht so beängstigend wie damals, als Petrus den Herrn Jesus verraten hatte. Denn damals, als er den Herrn Jesus verriet, musste er vielleicht, war die Angst da auch gefangen genommen zu werden und vielleicht auch einen schrecklichen Tod zu erleiden. Aus dieser großen Angst heraus hatte er damals ja nicht die Kraft, in richtiger Weise zum Herrn zu stehen. Wenn es um die Lehre ging und somit um die Fundamente des Glaubens, war Paulus absolut kompromisslos. Er war so konsequent, dass er selbst gegenüber einem Petrus, der ja zu den bedeutendsten Aposteln Jesu gehörte, keine Kompromisse machte. Paulus kannte von daher keine Menschenfurcht. Er war wirklich ein Mann, der keine Menschenfurcht kannte. Ich denke, diese Veranlagung hat Gott in ihn hineingelegt. Und diese Veranlagung konnte Gott gebrauchen, damit Paulus wirklich ganz konsequent an den Fundamenten des Glaubens festhält. Paulus schaute nicht mehr auf das Ansehen der Person, sondern konzentrierte sich ganz auf die Lehrinhalte. Stellen wir uns einmal vor, wir wären in dieser Situation wie Paulus und wir sehen, der große Apostel Petrus, der zieht sich zurück, weil er merkt, nein, das ist nicht das Richtige, oder er meint, es sei nicht das Richtige, mit den Nationen, mit den Unbeschnittenen zu essen. Und wir wären wahrscheinlich von diesem Verhalten auch beeindruckt gewesen und sagen, ja, also wenn der Apostel Petrus sich so verhält, dann muss das ja richtig sein. Nein, Paulus war nicht so. Paulus war einer, der ganz konsequent auf die Lehrinhalte schaute. Und das Ansehen der Person war für ihn nicht entscheidend. Durch das Fehlverhalten des Petrus wurden die Nationenchristen indirekt wieder zu Unreinen gemacht, weil es sich einem Juden angeblich nicht geziemt, mit Heiden Tischgemeinschaft zu pflegen. Unbeschnittene werden von den Juden in der Regel als Unreine angeschaut und das Reine soll nicht mit dem Unreinen Gemeinschaft haben. Apostelgeschichte 10, 28 gibt uns zu diesem Denken ein bisschen Aufschluss. Apostelgeschichte 10. Und er sprach, ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Also das war eine ganz klare Offenbarung, die Gott dem Petrus gegeben hat. Er hat ihm gesagt, nenne du keinen Menschen unrein, den ich rein gemacht habe. Ich habe einen Menschen rein gemacht durch das, dass ich den Glauben Jesu Christi in einen Menschen hineingelegt habe. Und dann mache du diesen Menschen nicht unrein. Wir kennen die Geschichte mit der Vision von den unreinen Tieren. Petrus hat hier also eine Lektion gelernt. Und diese Lektion, die er hier gelernt hat, die hat er dann hier in Antiochien nicht mehr richtig angewandt. Vielleicht war Petrus dieses Erlebnis noch präsent, als er mit den Heiden in Antiochien Tischgemeinschaft pflegte. Doch Petrus bleibt dieser neuen Erkenntnis, die er bekommen hat, hier nicht treu. Er verhält sich dieser neuen Erkenntnis gegenüber nicht treu. Dieser Treulosigkeit, die in Heuchelei zum Ausdruck kam, widerstand Paulus ganz entschieden. Der Fehltritt des Petrus steht auch für unzählige Fälle innerhalb der Gemeinde Jesu. Ich behaupte, dass es wohl kaum Gläubige gibt, denen dieses Fehlverhalten nicht schon mehrere Male unterlaufen ist. Ich glaube, dass wir immer wieder in der genau gleichen Gefahr stehen wie Petrus. Gott gibt uns eine neue geistliche Erkenntnis und wir setzen sie in unserem Leben um. Wenn wir jedoch mit Leuten zusammenkommen, von denen wir wissen, dass sie diese Erkenntnis strikte ablehnen, dann rutschen wir sehr schnell in die genau gleiche Heuchelei hinein. Also das sind Leute, die lehnen das ab, was wir vielleicht jetzt als richtig erkannt haben, und aus Menschenfurcht heraus passen wir uns diesen Leuten an und haben dann Verständnis für ihre Lehre. Wir müssen hier unterscheiden. Wir sollen Verständnis haben für jeden Menschen, aber nicht für jede Lehre. Das ist ein Unterschied. Ich darf jeden Menschen verstehen, aber wenn ich merke, das sind Lehrinhalte, die dem Evangelium entgegentreten, dann müssen wir klar Position nehmen, ohne den anderen zu verletzen. Wir können dann einfach sagen, das sehe ich nicht so, weil das diese und diese Konsequenz hat. Und das ist wichtig, dass wir hier lernen, konsequent zu sein. In Vers 12 heißt es dann, denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Von den Jakobusleuten wusste Petrus offensichtlich um ihre Einstellung in Bezug auf die Tischgemeinschaft zwischen Juden und Heiden. Irgendwie vernahm er von dem Anmarsch dieser Gruppe. Sofort erkannte er das mögliche Konfliktpotenzial. Also er erkannte, wenn jetzt diese Leute mich hier sehen, mit den Heiden essen, dann gibt das gewaltige Konflikte. Dann gibt das gewaltige Spannungen. Das erkannte er sofort. Von seinem Wesen her war Petrus nicht unbedingt ein harmoniebedürftiger Mensch, aber vor der möglichen Auseinandersetzung mit den Jakobus-Anhängern fürchtete er sich trotzdem. Petrus war nicht unbedingt harmoniebedürftig, aber er hatte eine gewisse Menschenfurcht, und wir sehen, die Menschenfurcht war ja dann vor Golgatha, war ja die auch ganz stark vorhanden, und jetzt auch wieder vor den eigenen Leuten war eine große Menschenfurcht da. Ich bin eher der harmoniebedürftige Mensch. Ich bin eher der Mensch, der versucht, mit anderen in Harmonie zu leben. Das mag vielleicht gut und recht sein, aber ist manchmal in gewissen Situationen auch schwierig. Manchmal sollte man einem Bruder, einer Schwester oder irgendeinem Menschen sollte man ganz klar sagen, was Sache ist. Auch mit dem Risiko, dass es nachher zu einer Trennung kommt. Und weil ich manchmal sehr Angst habe vor einer Trennung oder weil mich das einfach grundsätzlich schmerzt, bin ich mehr zurückhaltend. Und das ist aber nicht immer gut. Paulus war hier ein Vorbild. Er ging für die Sache, respektive für die Lehre, war er ganz konsequent. Diese Anhänger von Jakobus hatten offensichtlich eine sehr dominierende und bestimmende Art. Wir wissen, wo es lang geht. Die Jakobus-Anhänger waren mit Sicherheit keine zimperlichen Leute und dürften wohl auch zu den Eiferern für das Gesetz gezählt werden. Wir haben das schon einmal gelesen, Apostelgeschichte 21,20, die Eiferer für das Gesetz. Wie bei der dreifachen Verleugnung seines Herrn, so spielte auch jetzt die Furcht des Petrus eine entscheidende Rolle. Menschenfurcht hindert uns sehr stark daran, wirklich authentisch und wahr zu werden. Weil wir uns vor Menschen fürchten, werden wir oft daran gehindert, authentisch zu sein, wahr zu sein, offen zu sein. Und das ist sehr, sehr schade. Menschenfurcht ist ein großes Übel und verlangsamt unseren geistlichen Wachstum. Wir werden durch Menschenfurcht blockiert. Und es ist nicht einfach, Ich weiß, wenn wir ein Stück weit abhängig sind von anderen Menschen, wenn wir andere Menschen schätzen, wenn wir sie lieben, wenn wir die gute Gemeinschaft mit ihnen genießen, und wenn man aber merkt, jetzt wäre vielleicht eine Kritik angesagt, dann diese Kritik auszusprechen, weil durch das Aussprechen dieser Kritik oder der Ermahnung besteht ja die Gefahr, dass es zu Spannungen kommt, dass es zu Auseinandersetzungen kommt und dass es dann sogar zu Trennungen kommt. Und die sind immer schmerzhaft, immer schmerzhaft. Ich hatte letztes Jahr eine Auseinandersetzung mit einer mir nahestehenden Person und wir haben uns gegenseitig wirklich sehr geliebt und lieben uns heute noch, aber die Auseinandersetzung war dann sehr krass. Es kam dann auch zu gegenseitigen Verletzungen. Also das ist ja immer die große Schwierigkeit, wenn man eine Spannung hat, dass man dann sehr schnell den anderen verletzt und der verletzt auch wieder zurück. Also es gibt dann ein gegenseitiges Verletzen. Es werden Wunden geschlagen in die Seele und das ist unglaublich schmerzvoll. Und trotzdem darf ich jetzt im Nachhinein sagen, das Verhältnis zwischen dieser Person und mir hat sich jetzt wieder normalisiert. Vorher war das Verhältnis eigentlich zwar positiv, aber es war noch nicht ganz authentisch. Es war noch nicht ganz wahr. Diese Person hat mich ständig überschätzt. Das ist auch ein Problem, wenn wir überschätzt werden von den Menschen. Und dann interpretieren sie in mich einen Menschen, der Sie sehen in mir einen Menschen, der irgendwie hoch steht, aber ich bin gar nicht so hoch. Und wenn das kommt, wenn wir merken, wir werden von Menschen überschätzt, dann birgt das immer eine große Gefahr. Nämlich die Gefahr, oder ich kann euch sogar sagen, es kommt dann mit Sicherheit irgendwann mal zu einer Enttäuschung. Und bitte überschätzt keine Brüder und keine Schwestern. Es sind alles Menschen, die Fehler haben, die ihre Macken haben. Und wenn wir gewisse Menschen hochjubeln, dann ist das nie gut. Das ist einfach nie gut. Und wenn ich merke, es gibt gewisse Leute, die überschätzen mich, dann habe ich, dann ziehe ich mich meistens ein bisschen zurück, weil ich merke, es ist nicht gut. Es hat keinen Sinn, wenn Menschen mich überschätzen. Und das war da, bei dieser Beziehung war das da. Und es kam dann auch zu einer Enttäuschung. Und durch diese Enttäuschung hat sich dann, zuerst haben wir uns ein bisschen auseinandergelebt und nachher, und jetzt nähern wir uns wieder. Jetzt normalisiert sich die Beziehung und das ist eigentlich gesund. Und von daher ist es nicht gut, wenn wir in die gleiche Menschenfurcht hineinkommen. Menschenfurcht ist wirklich ein großes Übel und verlangsamt unseren geistlichen Wachstum. Petrus war noch nicht ganz von Menschenfurcht befreit, obwohl er als einer der 12 Apostel Jesu gegenüber den Jakobus-Anhängern mit größerer Autorität hätte auftreten können. Er hätte ja eigentlich ganz klar sagen können, Moment mal, ich habe hier vom Herrn eine Erkenntnis bekommen, eine ganz klare Erkenntnis, dass ich nicht das unrein machen darf, was Gott rein gemacht hat. Und er hätte als Petrus, hätte er diesen Männern ganz klar gegenüber auftreten können. Und auch wenn sie dominant gewesen wären, sie hätten sagen müssen, nein, Petrus hätte recht, oder sie hätten sich vielleicht zurückgezogen, aber das wäre dann auch nicht schlimm gewesen. Die Gefahr, bei sehr frommen und dominanten Brüdern in die Heuchelei zu fallen, ist viel größer, als wir annehmen. Wer die besonders frommen und bestimmenden Brüder gegen sich hat, gerät nicht selten in größere Schwierigkeiten. Also wenn da in einem Kreis sehr dominante, sehr selbstbewusste
Brüder, vielleicht auch Schwestern sind, die da ein Sagen haben. Und wenn man sich diese Leute, wenn man gegen diese Leute antritt, dann wird das erstens sehr schmerzhaft und zweitens schwächt das natürlich die eigene Position und drittens gibt das auch innerhalb eines Kreises sehr viel Unruhe. Also hier in solchen Fällen braucht es ungeheuer viel Weisheit, um in der richtigen Art und Weise ein solches Problem anzupacken. Aus Furcht vor diesen Problemen ziehen wir die Heuchelei vor und merken nicht, dass wir längerfristig ein noch größeres Problem bekommen werden. Es ist zwar so, wenn wir bei solchen dominanten Brüdern mitheucheln und sagen, jawohl, wir sehen das auch so wie du, obwohl wir innerlich spüren, da stimmt was nicht, dann haben wir zwar im Moment, kurzfristig haben wir Ruhe, aber ich garantiere euch, längerfristig kriegen wir das größere Problem. In irgendeiner Form. Längerfristig haben wir ein größeres Problem. Und jetzt gibt es aber eine andere Seite. Auf der anderen Seite können sich uneinsichtige Brüder, die sich aus mangelnder Demut nicht korrigieren lassen wollen, sehr schnell als Märtyrer fühlen. Ich möchte vielleicht hier zwei Extremfälle kurz darstellen. Wir sind hier auf einem Grat, machen hier eine Gratwanderung. Und von dieser Gratwanderung fallen wir sehr schnell in Heuchelei. Aus Menschenfurcht. Aber es gibt auch Geschwister, die haben praktisch keine Menschenfurcht, aber sie haben mangelnde Demut und können sich nie korrigieren lassen. Also das sind solche, die stehen ganz fest, sind von ihrer Sache überzeugt und wenn da einer eine andere Meinung hat, das wird vom Tisch weggewischt und gibt es nicht. Und dann kann es vielleicht sogar sein, dass eine größere Menge sagt, nein, das ist falsch, was du sagst. Und sie ziehen sich dann zurück und sagen, nein, und ich habe recht, und ich habe recht. Und was machen sie? Weil sie keine Demut haben. Ich schreibe hier mangelnde Demut. Demut. Und deshalb auch mangelnde Bereitschaft, sich korrigieren zu lassen. Dann ziehen sie sich zurück, sie lassen sich gar nichts sagen und was machen sie? Sie fühlen sich als Märtyrer. Ja? Sie denken, ich bin jetzt ein Märtyrer, alle haben mich verlassen, also sie fühlen sich dann wie Paulus und sagen, alle aus Asien haben mich verlassen, aus der ganzen Gemeinde haben mich alle verlassen, sie fühlen sich als unglaubliche, als Märtyrer. Aber dabei ist das Problem ihre mangelnde Demut, ihre mangelnde Bereitschaft, sich korrigieren zu lassen. Und diese Gratwanderung ist nicht einfach. Weil wir sehr schnell in Heuchelei fallen, aus Menschenfurcht, aber sehr schnell auch in eine Unfähigkeit, sich korrigieren zu lassen, durch mangelnde Demut. Und man fühlt sich dann sehr schnell als Märtyrer und fühlt sich dann noch ganz besonders geistlich. Also man kann hier sowohl rechts als auch links abfallen. Und ich denke, wir können uns da sehr gut prüfen, indem wir uns überlegen, bin ich bereit, wäre ich innerlich bereit, mich vom Bruder korrigieren zu lassen, wenn ich davon überzeugt bin, dass der Bruder recht hat. Ich habe das kürzlich erlebt. Ich habe einen Vortrag gehalten und dieser Vortrag war dann sehr zum Missfallen des entsprechenden geistlichen Leiters und es gab dann eine Auseinandersetzung, aber in brüderlicher Liebe, also nicht irgendwie mit Spannungen, über dieses Sachthema, über diese Lehrfrage. Und ich wollte in diese Diskussion einsteigen mit der inneren Bereitschaft, mich korrigieren zu lassen. Ich sage, ich möchte bereit sein, mich von diesem Bruder korrigieren zu lassen, wenn ich von der Schrift her erkenne, dass er richtig steht. Ich möchte mich aber nur korrigieren lassen, wenn ich das aus der Schrift sehe, nicht weil ich dem Bruder gefallen möchte. Ich möchte weder dem Bruder gefallen, noch mich gegen ihn wenden, weil ich einfach Recht haben will. Und ich habe dann mich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und kam wirklich zum Schluss, dass der Bruder Recht gehabt hat. Und habe so meine Ansicht geändert. Also ich denke, wir müssen uns einfach prüfen. Sind wir bereit, uns korrigieren zu lassen? Haben wir diese Demut? Aber lassen wir uns nicht korrigieren, einfach damit wir dem anderen gefallen. Um das geht es nicht, sondern lassen wir uns vom Worte Gottes überführen. Und das ist sehr wichtig, und wenn wir merken innerlich, ich bin bereit, mich auch korrigieren zu lassen in Bezug auf ein Thema, das ich jetzt schon jahrzehntelang anders gesehen habe. Habe ich diese Bereitschaft? Wenn ich sie habe, dann ist gut, und dann geht es nur noch darum, kann ich das vom Wort her auch nachvollziehen. Petrus sonderte sich von denen aus den Nationen ab, als wären diese Menschen unrein oder gar böse. Dabei waren es entweder Gläubige oder solche, die sich für den Glauben interessierten. Die Menschenfurcht des Petrus führte indirekt zu einer Geringschätzung derer aus den Nationen. Die Wertschätzung und Hochachtung des Nächsten und somit auch die Nächstenliebe wurde hier eigentlich mit Füßen getreten. Das, was Gott rein gemacht hat, wird hier indirekt als unrein gebrandmarkt. Die Absonderung des Petrus hat nichts mit dem zu tun, was Paulus den Korinthern schreiben musste in 2. Korinther 6, 14, geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Das ist ein anderes Thema. Petrus war hier mit Leuten zusammen, die sich mindestens für den Glauben interessierten. Ich denke sogar, dass sie gläubig waren und die hatten den Glauben Jesu Christi in sich, diese Heiden. Und durch das, dass er sich zurückzieht, macht er diese Gläubigen aus den Nationen, macht er unwert. Dann Vers 13. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, so dass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Es ist ganz klar, Petrus als Säule der Gemeinde und als einer der wichtigsten Apostel Jesu hatte einen entscheidenden Vorbildcharakter. Als er sich absonderte, vermittelte er den Eindruck, geistlich zu handeln, indem er sich von den Unbeschnittenen distanzierte. Die Handlungsweise des Petrus war für Barnabas und die übrigen Juden ein Hinweis darauf, wie man sich gegenüber denen aus den Nationen zu verhalten hat. Sein Verhalten, das Verhalten des Petrus, war wie eine Predigt, wie eine Lehre. Die gemeinsame Heuchelei kam vermutlich aus verschiedenen Gründen zustande. Erstens, Petrus hatte ein großes Gewicht und er hatte ein großes Ansehen bei den Gläubigen. Alle Gläubigen verhalten sich gleich, also jetzt ist Petrus hier, Barnabas lässt sich mitreißen, die übrigen Juden lassen sich mitreißen, alle verhalten sich in eine gleiche Richtung. Und wenn sich alle gleich verhalten, dann gehen wir in der Regel davon aus, dass alle sich geistlich verhalten. Also nehmen wir jetzt einmal an, wir hier drin verhalten uns alle gleich. Und da ist aber vielleicht jemand, der spürt, irgendetwas stimmt da nicht. Aber wenn alle der Meinung sind, dass das so richtig ist, dann muss es ja stimmen. Und hier sehen wir, auch wenn eine ganze Gemeinde gleich denkt, ist es noch nicht bewiesen, noch nicht gesagt, dass es auch richtig ist. Es kann durchaus sein, dass eine ganze Gemeinde in einer Sache irrt. Und wisst ihr, von den Mengen sollten wir uns sowieso nie beeindrucken lassen. Die großen Mengen, die großen Menschenmengen, die können so einfach manipuliert werden, auch innerhalb der Gemeinde. Das ist kein Problem. Es gibt gewisse Leute, die haben die Fähigkeit, die Leute zu beeinflussen, zu manipulieren. Die können das so machen, dass plötzlich alle in diese Richtung ziehen, miteinander, wie Schafe ziehen sie in ihrem Hirten hinterher und keiner merkt, dass es die falsche Richtung ist. Lasst euch nicht zu stark von der großen Menge beeindrucken. Ich bin sogar überzeugt, dass in der Endzeit Menschen, viele Gläubige auch verführt werden, weil es gibt sehr erfolgreiche Prediger in Amerika, die behaupten heute schon, wir werden als Kirche immer größer, immer bedeutender werden. Bis ins Jahr 2020 werden wir 1 Milliarde Mitarbeiter haben und dann werden wir eine Weltreformation einleiten und Armut und Gerechtigkeit werden wir beseitigen. Wenn das, und dieser Prediger ist sehr, sehr erfolgreich, wenn das einer sagt und die Gläubigen laufen dem zu Tausenden, vielleicht schon zu Hunderttausenden hinterher, er geht in eine falsche Richtung. Warum? Weil uns die Bibel von der Prophetie her ganz klar sagt, dass es in der Endzeit, dass die Gesetzlosigkeit zunehmen wird und dass in der Endzeit die Gemeinde Jesu entrückt wird vor dem kommenden Zorn und wir werden dann mit Jesus Christus vom Himmel her das tausendjährige Reich aufrichten. Nicht als schwache Menschen. Und heute werden die großen Massen schon in diese Richtung verführt, dass man ihnen weismachen will, wir Christen werden immer wichtiger in der Welt und wir werden schon noch das tausendjährige Reich aufrichten. Sie sagen das nicht so direkt mit diesen Worten, aber ihr Lehrinhalt ist genau das. Lassen wir uns also nicht zu stark von den Massen beeindrucken. Und es heißt noch lange nicht, wenn die große Masse in eine Richtung läuft, dass diese Richtung richtig ist. Es ist natürlich auch so, dass die Juden und Barnabas und die wurden in ihrer vorhandenen Identität gestärkt. Aha, wir sind Juden und Juden sind halt trotzdem noch etwas Besonderes. Wir dürfen uns absondern von den Heiden, von den Unbeschnittenen. Wir sind etwas Besonderes und das stärkt natürlich auch das Selbstwertgefühl. Also, wenn wir mit solchen Dingen konfrontiert werden, wo unser Selbstwertgefühl, unser natürliches Selbstwertgefühl gestärkt wird, dann müssen wir immer ein ganz großes, dickes Fragezeichen machen. Ist das wirklich gut? Unser Selbstwertgefühl, muss das ganz oben sein? Wir wissen eigentlich, dass wir aus uns selbst gar nichts sind. Aber in Christus dürfen wir eine Identität haben, einen Selbstwert haben, der so gewaltig ist, dass es alles andere in den Schatten stellt. Wir haben es gar nicht mehr nötig. Rein nur schon von dem, was uns Gott geschenkt hat, haben wir es gar nicht mehr nötig, unseren Selbstwert aufzupolieren. Brauchen wir doch nicht mehr. Alle die Gläubigen, die ihren Selbstwert noch aufpolieren müssen, haben noch nicht erkannt, was sie in Christus bekommen haben. Althergebrachte Einstellungen und Gewohntes wird bewahrt. Wir sind uns gewohnt, dass die Heiden unrein sind. Das wird bewahrt. Den geistlich angesehenen Brüdern als Einzelner entgegenzutreten, ist sehr schwer. Also, und benötigt eine außerordentliche geistliche Festigkeit. Also wenn ich jetzt in dieser Versammlung gewesen wäre, alle Juden ziehen sich zurück, Barnabas zieht sich zurück, Petrus zieht sich zurück, ich hätte die gesehen und hätte gesehen, oh, wenn der Petrus, ja, der große Apostel Petrus, wenn der sich jetzt da zurückzieht, dann muss ja das richtig sein. Also ich hätte wahrscheinlich auch nicht die Kraft gehabt, hier diesem Bruder, diesem Petrus entgegenzutreten und das zu sagen, was hier Paulus sagt. Wen wundert es, dass auch ein Barnabas durch diese Heuchelei fortgerissen wurde? Eine einheitliche Einstellung hat eine ungeheure Sogwirkung. Wenn man einheitlich eine Einstellung vertritt, und sie kann auch falsch sein, das hat eine Sogwirkung. Und je mehr die Masse begeistert ist von einer Sache, desto mehr zieht das alle mit, obwohl es eine Katastrophe ist. Wenn im Dritten Reich geschrien wurde, wollt ihr den totalen Krieg? Haben alle Ja geschrien. Nur schon diese Frage, wenn ein denkender Mensch darüber nachdenkt, dann sagt er, Moment mal, was bedeutet eigentlich der totale Krieg? Das bedeutet Elend, das bedeutet Tod, Krankheit, Verletzungen und. Wollen wir das wirklich? Aber in dieser Masse war das Denken einfach ausgeschaltet. Man hat nicht mehr gedacht. Um nicht mitgerissen zu werden, braucht es eine tiefe Verankerung im Fundament. Dann Vers 14. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wanderten, sprach ich zu Kephas vor allen. Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst, du hast nämlich jetzt wie die Nationen gelebt, indem du mit ihnen gegessen hast, und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen jüdisch zu leben? Hat das Petrus gemacht, dass er die Nationen gezwungen hat, jüdisch zu leben? Eigentlich nicht. Aber Paulus hatte einen ganz klaren Durchblick. Geistlich konnte er sofort erkennen, was das für Konsequenzen hatte. Er wusste nämlich, wenn Petrus sich zurückzieht und den Heiden zu verstehen gibt, ihr seid unrein, dann machen sich die Heiden überlegen, ja, was müssen wir jetzt tun, damit wir rein werden, damit wir Gemeinschaft haben können mit Petrus. Ach so, wir sind unrein, weil wir nicht beschnitten sind, weil wir vielleicht nicht die Gesetze des Alten Testaments einhalten, weil wir nicht die jüdischen Traditionen einhalten. Ach so, ja, dann müssen wir das halt, damit wir auch Gemeinschaft haben. Mit diesem Verhalten hat er die Nationenchristen indirekt gezwungen, jüdisch zu leben, sich beschneiden zu lassen. Das hat Paulus sofort ganz scharf erkannt. Und er spricht ganz scharf das Grundproblem an. Und ich wünschte mir manchmal, ich hätte so ein scharfes Denken. Wisst ihr, manchmal sind wir in einer christlichen Gemeinschaft drin und da wird irgendetwas gesagt, etwas geheuchelt, etwas Entwertendes gesagt und ich spüre innerlich, da stimmt etwas nicht. Aber dann braucht es dann Weisheit, das, was hier nicht stimmt, gerade auf den Punkt zu bringen, auf den Punkt und zu sagen, das hat diese und diese Auswirkung. Wenn du so weitermachst, dann hat das diese und diese Auswirkung, damit das offenbar wird. Paulus hatte ein ganz scharfes Denken. Paulus war der Einzige, der das Verhalten des Petrus und der übrigen Juden ganz klar als Heuchelei erkannte. Für ihn wurde auch deutlich, welche Auswirkungen dieses Verhalten auf die Lehre des Evangeliums haben könnte. Es heißt nämlich im Grundtext, jedoch als ich gewahrte, dass sie nicht richtig die Füße bewegen zu der Wahrheit der Wohlkunde hin, sagte ich zu dem Kephas vorne vor allen. Also, die haben ihre Füße nicht in Richtung der Wahrheit des Evangeliums geführt. Das Verhalten des Kephas beinhaltete die Gefahr, dass er und die übrigen Juden den geraden Weg der Wahrheit des Evangeliums hin verlassen würde. Doch was beinhaltet die Wahrheit des Evangeliums. Was beinhaltet das? Was ist der Kernsatz? Wir werden heute Abend den Kernsatz des Evangeliums anschauen. Galater 2, Vers 16. Rechtfertigung vor Gott gibt es nur durch Glauben Jesu Christi. Nur durch Glauben Jesu Christi. Nicht meine edle Herkunft als Jude, nicht mein Beschnittensein, nicht meine guten Werke, nicht mein Edelsein, nicht mein persönlicher Glaube, sondern der Glaube Jesu Christi in mir, der allein führt zur Rechtfertigung und zur Gerechtigkeit in Gott. Das ist der Kernpunkt des Evangeliums. Das alleine. Sobald dieser Glaube, dieses Vertrauen in einem Menschen vorhanden ist, sobald der Glaube Jesu in einem Menschen wirkt, braucht es weder eine Beschneidung noch eine jüdische Identität oder irgendwelche Gesetzeswerke, um vor Gott gerechtfertigt zu werden. Durch die Absonderung des Kephas wurde indirekt deutlich, dass für einen gläubigen Juden die Tischgemeinschaft mit Unbeschnittenen Gläubigen nicht möglich ist. Durch das Verhalten des Petrus wurde folgende Botschaft ausgesendet. Für eine wirkliche Gemeinschaft zwischen Judenchristen und Nationenchristen müssen die Nationenchristen zuvor die jüdische Identität durch Beschneidung und Ausübung von Gesetzeswerken übernehmen. Das war die Botschaft des Verhaltens eines Petrus. Diese Botschaft hat er ausgesendet, nicht mit Worten, aber nonverbal hat er sie ausgesendet. Wisst ihr, nonverbal senden wir viel mehr aus, als wir denken. Ich habe mal gehört von einer Statistik, ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren, dann achten sie zu, ich glaube, es waren etwa 80% auf nonverbal. Das heißt, Bewegung, Ausstrahlung, Augen, wie man sich verhält, wie man etwas sagt. Und die anderen 20% sind dann nur noch textlicher Inhalt. Also der textliche Inhalt, der wirkt auf Menschen gar nicht so stark. Was auf die Menschen wirkt, ist unser ganzes Sein. Was will ich damit sagen? Das heißt, mit anderen Worten, es ist so unglaublich wichtig, dass wir ganz wahr werden. Dass wir nicht nur nach außen hin die anderen segnen, mit unserem Mund segnen, sondern dass wir im Herzen die anderen segnen, dass wir im Herzen die anderen wirklich lieben und wertschätzen und das spüren die anderen. Wenn wir ungläubigen Menschen begegnen und wir denken in unserem Herzen, ich bin halt gläubig und ich habe mich halt bekehrt und du hast dich nicht bekehrt, das sagen wir nicht mit Worten. Aber ich kann euch sagen, wenn wir so da drin denken, die Ungläubigen spüren es immer. Immer, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt noch so fromm sein, wie ihr wollt, wenn ihr da drin die Ungläubigen verachtet, weil sie nicht gläubig sind, die spüren das immer. Das bringt ihr nie weg. Und darum ist so wichtig, dass wir da drin die Ungläubigen segnen, dass wir sie lieben, dass wir ihnen Verständnis entgegenbringen. Sonst könnt ihr sie gar nie gewinnen. Unmöglich. Ihr müsst wahr werden, ganz da drin. Nicht nur mit dem Mund bekennen. Hier wird der gerade Weg nach der Wahrheit des Evangeliums verlassen. Diese verdeckte Botschaft wird auch in vielen anderen Bereichen ausgesendet. Der Verhaltenskodex unserer Gemeinschaft ist für dein Heil ein absolutes Muss. Du musst dich so verhalten wie unsere Gemeinschaft. Deine Hingabe, die in deiner Anstrengung und in deinem Fleiß zum Ausdruck kommt, braucht es ebenfalls für die Rechtfertigung vor Gott. Dein Wille, das Gute zu tun, zu wollen, ist die notwendige Ergänzung zum Glauben Jesu Christi. Diese Sätze werden nicht so gesagt, aber diese Sätze werden nonverbal ausgesprochen. Und die Gläubigen merken das und alle Gläubigen in der Gemeinschaft heucheln miteinander. Heucheln sie zusammen und sie heucheln und heucheln. Jeder versucht, seine Maske aufrecht zu erhalten. Jeder versucht, sein Bild zu wahren. Und es darf ja nichts, was nicht gut ist, in unserer Familie nach außen sichtbar werden. Das muss alles schön unter dem Deckmantel der Frömmigkeit verborgen werden. Jetzt habe ich es nicht verstanden. Wie?
Wenn du zu sehr die offenbarst anderen, dann freuen sie dich so und die Menschen sind doch so veranlagt, dass sie sich freuen, wenn der andere Dreck am Stecker hat.
Ja, ich denke, es geht nicht darum, allen gleich zu sagen, wie man ist. Es braucht ja ein vertrautes Verhältnis. Ja, genau. Ich denke, aber wenn wir innerhalb einer Gemeinschaft sind, und es sind Geschwister da, die uns lieben, dann dürfen wir doch wahr werden, dann dürfen wir offen werden. Es ist natürlich, wir brauchen Weisheit. Ich kann nicht einfach jedem auf der Straße sagen, was ich alles falsch gemacht habe in meinem Leben. Dann bin ich nicht weise. Also es braucht ja auch Weisheit dazu. Ich meine mehr einfach die Tatsache, man ist in einem Hauskreis, man ist in einer kleinen Gemeinde, man kennt sich, man liebt sich eigentlich, und wenn nicht, dann ist es ja eine Katastrophe. Also wenn in einer Gemeinde nicht geliebt wird, dann frage ich mich, was ist das eigentlich für eine Gemeinde? Ist das eine fromme Zweckgemeinschaft oder was ist das? Also eine Gemeinde, wo man sich gegenseitig nicht liebt, also das ist für mich eine fromme Zweckgemeinschaft, aber Gemeinde, ob sie dann wirklich Gemeinde ist? Die gegenseitige Liebe ist ja das ABC des Christentums. Das muss da sein, nicht aus eigener Kraft, sondern einfach, weil wir wissen, der Herr hat meinen Bruder, meine Schwester geliebt und ich darf sie auch lieben und er liebt mich und wir dürfen einander tragen mit all unseren Fehlern und Schwachheiten. Da das Denken, dass es auf unsere Anstrengung ankommt, auf unseren Fleiß ankommt, dieses Denken sitzt ganz tief in unserem Wesen und dort, wo es in unserem Unterbewusstsein verankert ist, benötigt Gott den Presslufthammer des eigenen Versagens, um uns davon zu befreien. Da, wo wir denken, es kommt noch auf mich an, da benötigt er den Presslufthammer und dann baut er diese Einstellung ab in unserem Unterbewusstsein, indem wir selber versagen. Die offene Rede des Paulus zu Kephas beginnt direkt mit den logischen Konsequenzen des heuchlerischen Verhaltens. Paulus sagt nicht, warum hast du die Nationen Christen durch dein Verhalten beleidigt? Er sagt auch nicht, warum hast du so geheuchelt? Nein, Paulus geht direkt auf das Kernproblem zu und sagt im übertragenen Sinn, durch deine Absonderung gibst du den Nationen Christen zu verstehen, dass sie noch unrein sind und dass der Glaube Jesu Christi noch einer Ergänzung bedarf. Also der Glaube Jesu Christi in den Nationen Christen ist ungenügend. Der macht dich noch nicht rein. Diese Botschaft hast du, Paulus, ausgesendet. Diese Botschaft. Und das ist eine Beleidigung unseres Herrn. Wenn der Glaube Jesu Christi in einem Menschen ist, dann ist dieser Mensch rein, ganz egal wie er nach außen aussieht, ob er unbeschnitten ist, ob er daher rumläuft wie ein Landstreicher. Und kaputte Schuhe hat und stinkt und was auch immer, ist ja ganz egal, wie er aussieht, ob er grüne Haare hat, ist ganz egal. Wenn der Glaube Jesu Christi in diesem Menschen ist, ist er rein. Das hat Paulus erkannt, das haben die hier einfach ignoriert und gesagt, oh, die sind noch nicht beschnitten, da müssen wir uns zurückziehen. Erst durch die jüdische Lebensweise, Beschneidung und das Vollbringen von Gesetzeswerken macht das macht euch rein und so würdig, dass wir mit euch Gemeinschaft haben können. Das war die Botschaft, die ausgesendet wurde. Gleichzeitig muss festgestellt werden, dass Petrus diese Botschaft durch sein Verhalten selbst nicht eingehalten hat. Er hat es ja selbst nicht eingehalten. Er hat Wasser gepredigt und Wein getrunken. Ich hoffe, dass ich das nicht mache. Wasser predigen und Wein trinken. Liebe Geschwister, ich trinke zwischendurch ab und zu gerne ein Gläschen Wein. Ja. Aber wir dürfen uns nie berauschen, das ist klar. Paulus sagte dem Timotheus, trink ein wenig Wein um deines Magens willen. Der Wein im richtigen Maß ist gut, aber wenn es, sobald es das Maß überschreitet, ist es eine Sünde, keine Frage. Er hat Wasser gepredigt und Wein getrunken. Er hat wie die Nationen gelebt, indem er mit ihnen Tischgemeinschaft hatte. Dieses Verhalten war ja nicht falsch, aber durch seinen Rückzug machte er deutlich, dass es für einen jüdischen Mann nicht richtig ist, mit denen aus den Nationen Tischgemeinschaft zu haben. Petrus macht dadurch wieder das unrein, was Gott durch den Glauben Jesu Christi rein gemacht hat. Und dann noch zum Schluss, wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Die Juden hatten natürlich einen Vorteil. Sie hatten den Vorteil, dass sie jüdisch unterrichtet wurden, dass sie im Gesetz unterrichtet wurden. Und wenn sie sich bemüht haben, das Gesetz einzuhalten, dann wurden sie vor vielen Sünden bewahrt. Das heißt nicht, dass sie sündlos waren, sie wurden auch Übertreter, ganz klar. Aber es gab viele Sünden, vor denen sie bewahrt wurden. In der Nationenwelt gab es furchtbare Sünden. Ich möchte nur eine zitieren. Sie haben den Gott Moloch angebetet. Und dieser Gott Moloch forderte von den Gläubigen, dass sie ihre Erstgeburt lebendig ins Feuer warfen. Stellt euch das vor. Man hat, also dieser Moloch hat gefordert, wenn ihr gesegnet sein wollt, dann müsst ihr euer ein- oder zweijähriges Baby nehmen, es war wahrscheinlich immer das also ein Sohn, und ihr müsst dieses Kind lebendig ins Feuer werfen. Das waren die Gräueltaten der Nationen. Und es gab noch viele andere Gräueltaten, die zwar in Israel auch geschehen sind, das lesen wir, in Israel ist das auch geschehen, aber wenn sich einer wirklich bemüht hat, wie Paulus und Petrus, die haben sich bemüht, bevor sie zum Glauben gekommen sind, haben sie sich bemüht, anständige Juden zu sein, das hat sie davor bewahrt, in gleicher Weise Sünder zu sein, wie die aus den Nationen. Viele Juden lebten noch in der Anmaßung, dass nur außerisraelitische Menschen Sünder seien. Das dachten die Juden dazu mal noch oft, die Heiden, das sind die Sünder und wir sind Juden, wir hatten das Gesetz, also sind wir gar keine Sünder. Also die hatten nicht einmal Sündenerkenntnis in richtiger Art und Weise. Ja, die Heuchelei des Petrus ist von der Lehre her eine ganz traurige Sache und sie ist eine Warnung für uns, dass wir nicht in gleicher Weise heucheln. Sie zeigt uns aber auch, dass Petrus eben ein Mensch war wie wir, mit Schwächen. Und das kann uns auch ein Stück weit trösten. Ich möchte hier schließen und möchte noch zwei Geschwister bitten, mit uns zu beten.